bei kostenlosen Dingen ist es meistens so, man kriegt Werbung. Vielleicht kennen das einige. Wir müssen beantworten und plötzlich rechts taucht ein Bild auf und da sieht man eine Frau plötzlich. Die ist recht freizügig gekleidet. Und dazu eine Einladung: Komm in meinen Chatroom, komm in meinen Chatroom. Wir wollen sprechen. Ein Impuls kommt dann. Und ich muss eine Entscheidung treffen. Was mache ich jetzt? Es ist so leicht, über Klicken. Eine Frau ist vielleicht in der Küche oder ein Zuhause, vielleicht sieht sie es gar nicht. Nur kurz mal klicken. Es geht so schnell. Oder sagt, nein, mache ich nicht. Ich gehe spazieren durch Philipsdorf, auf einem Auto, ein Neubaugebiet. Wow, dieses Haus finde ich auch toll. Echt ein tolles Haus, schön. Eigentlich wäre es auch gern mein Haus. Ich kenne den Besitzer, die Besitzerin. Die soll das haben? Der soll das gehören? Warum ich nicht? Nur ein Gedanke, ein Impuls. Neid macht sich breit. Wir haben jetzt März. Einige fangen an, ihre Steuern wieder zu bedenken, die Steuererklärung abzugeben. Und dann plötzlich kommt der Gedanke, muss ich das angeben? Gibt, glaube ich, keiner an. Nur ein Impuls, vielleicht. Wir treffen Entscheidungen. Es kommt spontan ein Gedanke, manchmal angeregt von außen, und dann mache ich es oder mache ich es nicht. Es geht heute Morgen nicht um diese Schokolade, von der es heißt, die zarteste Versuchung sei das Schokoladenlied. Obwohl das für manche eine echte Versuchung ist. Heute geht es um die Versuchung, in die wir manchmal hineingestellt werden. Höre ich irgendwelche Geräusche, kann das sein?
Ja.
Okay. Kann man das abstellen?
Nimm das Headset.
Das Headset ist aber aus, das Headset. So ist es, ne? Genau, okay. Heute geht es um das Thema Versuchung. Manchmal in der Besetzung heißt es Anfechtung oder auf die Probe gestellt werden, getestet werden. Und der Predigttext steht in Jakobus Kapitel 1, 12 bis 18. Und ich lese nach der Elberfelder, ein bisschen ältere Übersetzung, aber die ist in dem Fall sehr genau übersetzt und von daher mute ich uns diese Übersetzung zu. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gibt ihr den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingspunkt seiner Geschöpfe seien. Segne uns dieses Wort. Amen. Vielleicht haben wir falsche Vorstellungen von dem, was eine Versuchung ist. Und Jakobus möchte seinen Lesern ein paar falsche Vorstellungen korrigieren. Es gab nämlich einige, die haben gesagt, naja, ich habe den Eindruck, ich stehe in einer schweren Situation jetzt, und ich habe den Eindruck, Gott versucht mich jetzt zum Sündigen. Gott möchte, dass ich, er möchte sagen, er stellt mich hinein in eine Versuchung, er prüft mich, er selbst versucht mich zum Sündigen, zum Böses tun. Und Jakobus schreibt, das geht überhaupt nicht. Gott selbst kann niemanden, Gott selbst versucht niemanden zum Bösen. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit, die wir uns bewusst machen müssen. Egal wie schwer die Situation ist, Gott selbst ist nicht der Versucher. Warum ist das so? Jakobus beantwortet das und sagt, das hat damit zu tun, Gott selbst ist nicht versuchbar. Er kann weder, so könnte man das, dieses Griechische, die Formulierung dort könnte man übersetzen, Gott ist nicht versuchbar vom Bösen, oder aber Gott ist nicht versuchbar zum Bösen. Vermutlich ist beides wahr und richtig. Gott selbst ist nicht versuchbar vom Bösen. Das Böse kann man in keinerlei Weise greifen. Und es selbst ist auch keiner, der zum Bösen versucht. Womit hängt das zusammen? Es hängt zusammen mit dem Vers, wenn wir nochmal das sehen können, den Vers. Das ist Vers 17, eins weiter. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels schaffen. Jakobus macht deutlich, Gott ist in seinem Wesen durch und durch gut. Jakobus bricht mit jeglichem sogenannten Dualismus. In Gott gibt es gute Anteile, böse Anteile. Wir kennen das auch aus der asiatischen Philosophie, Yin und Yang. Es wird immer das Gute und das Schlechte, es hält sich die Waage. Und so sagt man auch, jeder Mensch ist ja etwas Gutes auch, wenn er auch so böse ist. Wenn er so irgendwas Schlechtes, wenn er auch so gut ist. Auf Gott trifft das nicht zu. Gott ist durch und durch gut. Er hat in sich keine versteckten bösen Anteile. Und deshalb ist er auch nicht vom Bösen versuchbar und deshalb versucht er auch niemanden zum Bösen. Johannes, in seinem Brief, schreibt er im ersten Kapitel, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Nicht mal ein bisschen. Und der Jakobus macht sein Bild deutlich, dass wir oftmals auch, wenn so wenige Stürme haben und wenn wir Lichteffekte haben, haben wir einen Schatten. Meistens ist es so, ein Schatten. Und Jakobus schreibt, bei Gott ist es nicht so. Es gibt keine Veränderung, keine Schwankungen. Das ist immer gleich klar. Gott ist durch und durch gut. Er ist wirklich gut. Und wenn wir das anfangen zu glauben, das zu vertrauen, dann haben wir eine ganz andere Freudigkeit, ihm zu begegnen und müssen nicht immer noch denken, ah, vielleicht hat es mit mir nicht gut gemeint. Vielleicht hat er auch irgendwelche Tücken, irgendwas, wo mich jetzt reinlegen möchte. Aber genau das ist die Lüge, die der Satan uns mitgeben möchte. Du kannst Gott nicht ganz vertrauen. Ja, so 98%, 95%. Aber weißt du, in Gott gibt es so kleine Stellen, die meint es ja nicht ganz gut mit dir. Und glaub nicht in einem Fall. Das ist nicht wahr. Gott ist durch und durch gut. Wir dürfen ihm vertrauen. Und warum beten wir dann im Vater unser, wir beten es nachher wieder, führe uns nicht in Versuchung? Wie passt denn das zusammen? Vielleicht hast du diese Frage schon mal gestellt. Ja, genau genommen, wir haben eben die Versuchungsgeschichte gelesen und Jesus wurde getauft und es heißt dort bei Lukas, er war voll Heiligen Geistes und dann heißt es, der Geist Gottes führte Jesus in die Wüste, bei Matthäus, damit er versucht würde. Klaus Berger, der Professor, der schon hier gewesen ist, hat wurde diese Frage mal gestellt und ich finde, er hat das sehr schön beantwortet. Er hat das in einer sehr nüchternen Art gesagt, ja, also wenn Sie den Text genau lesen, ist es ja eindeutig, lesen Sie den Text, da steht ja alles. Und tatsächlich, im Text steht, Gott ist nicht der Versucher. Gott kann bisweilen in eine Versuchung hineinführen. Der Geist führt ihn in einen Raum hinein. Aber Satan ist der Versucher. Er tritt heran und macht Vorschläge, was du tun könntest. Satan in diesem Fall versuchte Jesus dreimal. Jesus hat das mit der Schrift abgelehnt. Aber nicht Gott selbst hat versucht. Und Klaus Berger meinte dazu, wir bitten dieses Gebet im Vater unser, weil wir zu schwach sind. Weil wir in der Versuchung zu leicht umkommen könnten. Wenn uns das Böse versucht, würden alle umkippen. Deshalb beten wir für uns in Versuchung. Denn nur in absoluter Geistesfülle können wir siegreich herauskommen. Im Garten Eden, Gott versucht nicht, sondern Satan versucht. Eva begibt sich in die Nähe des Baumes. Da ist die Schlange. Und dort kommt dann die Versuchung heran. Hiob wird nicht von Gott versucht, sondern Satan ist derjenige, der ist. Und heute im Jakobusbrief ist von Satan überhaupt gar keine Rede. Sondern hier ist die Rede von einer anderen Ursache. Nämlich die eigentliche Versuchung kommt von innen, nicht von außen. Das Problem sind, wie es hier heißt, in Kapitel Vers 14, heißt es, wenn wir das mal anschauen können, Kapitel Vers 14. Vers 14, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Das Wort Lust oder mit Begierde, das ist ein griechisches Wort, das heißt Epithymia, heißt Verlangen, Leidenschaft. Lust, Gelüste, wird fast immer negativ übersetzt. Aber es gibt auch ein paar Stellen, sowohl im Alten Testament, der ist ja dort hinter, als auch im Neuen Testament, da ist dieses Wort positiv. Das Verlangen an sich muss nicht immer schlecht sein. Jesus zum Beispiel sagt zu seinen Jüngern, mich hat herzlich verlangt, mit euch das Abendmahl zu feiern. Das gleiche Wort hier. Also meint ein ganz starkes inneres Sehnen, Verlangen. Also diese Begierde muss nicht per se schlecht sein. Die kann positiv sein. In der Regel aber, im Neuen Testament, vor allem wenn es heißt Begierde des Fleisches, ist sie negativ besetzt. Und dieses, sagt Jakobus, ist in uns drin. Wo ist die Begierde des Lust? Die Lust ist in dir. Wie lange ist sie in dir? Bis du stirbst. Kann ich sie austreiben? Nein. Die wird in dir sein, bis du stirbst. Muss ich ihr folgen? Nein, musst du nicht. Du triffst Entscheidungen. Kann sie gefördert werden, die Begierde? Ja, auf alle Fälle. Kann sie gemindert werden? Auch das ist möglich. Kann sie ganz ausschalten? Nein. Die Begierde, die Lust ist in uns. Auch ohne Fernsehen, auch ohne Internet, auch ohne Zeitschriften, auch ohne Medien. Auch vor 2000 Jahren gab es die Begierde schon. Wir denken immer, ja, also wenn wir kein Internet hätten, ne? Also das wäre also kein Fernsehen, kein Kino, da wäre ja alles viel besser. Seit tausenden von Jahren haben wir kein Internet, kein Fernsehen gehabt. Und trotzdem haben wir die Macht der Sünde, die Kraft der Sünde in uns und spüren das. Allerdings, das stimmt. Werden solche Dinge manipuliert, verstärkt. Ich könnte ins Kloster gehen. Dann nehme ich ja mich selbst mit. Und nehme die Welt mit ins Kloster. Nehme die Begierde mit. Das Problem, sagt Jesus, ist doch euer Herz. Also die Pharisäer schon bestreiten und sagen, ja, ist es eigentlich, also Reinheit, Unreinheit, muss ich jetzt die Hände waschen nicht. Rituellen Waschungen und Jesus sagt, euer Gottesdienst ist vergeblich, ist nutzlos. Ihr versucht Gott mit euren Gesetzen und sowas zu dienen, das geht überhaupt nicht. Das Problem, sagt er, ist euer Herz. aus dem Inneren, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Dinge, wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Begehrlichkeit, Betrügerei, Überheblichkeit und Leichtsinn. Das kommt von innen heraus und das ist es auch, was die Menschen von Gott trennt. Das Problem ist unser Herz. Denn nicht nur die Umstände. Die Umstände können es fördern. Und was ich ansehe, fördert das. Es funktioniert ungefähr so. Ich lebe mein Leben, dann kommt ein Impuls von außen. Ich sehe etwas mit meinen Augen. Etwas, was mir gefällt. Ich höre etwas. Ich rieche etwas, was in mir etwas auslöst. Und jetzt habe ich Verlangen. Und es gibt Dinge, die sind schön zu verlangen, es gibt Dinge, die sind schlecht zu verlangen. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Gebe ich dem nach oder nicht? Wir treffen ständig Entscheidungen. Die Begierde in dir ist noch nicht Sünde. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Die Begierde in uns ist Sünde nicht, noch nicht. Aber wenn ich ihr nachgebe, wird sie zu Sünde. Wir haben hier diese Formulierung, zwei Bilder haben wir. Das Bild des Köderns und das Bild der Schwangerschaft. Ich weiß ja vom Ernst, dass er auch gerne angeln geht. Ganz selten wohl, aber er geht angeln. Einmal im Jahr, zweimal. Und er kennt sich wahrscheinlich auch aus mit dem Köder. Da braucht man den richtigen Köder. Ich habe es gestern noch mal im Internet nachgeschaut, da wird für jeden Fisch genau aufgelistet, was da besonders geeignet ist. Also die Würmer sind meistens sehr gut, Magen auch, manchmal das Brot, Käse schneiden die schlecht ab. Und gibt es auch die ganz originellen Sachen, aber was nicht funktioniert, ist Papier zum Beispiel oder Benzin oder Stifte oder sowas, ja? Wenn man dich ködern möchte, wird man dich damit ködern, was dich am meisten lockt und reizt. Bei mir ist es was anderes als bei dir. Also man kann mich in bestimmten Sachen überhaupt nicht locken. Ja? Also es gibt Leute, die sagen, jetzt auch heute Abend Champions League spielen, würden sie sagen, das muss ich nicht gucken. Ich bin dann also gleich am Start. Ne? Das ist ja an sich nicht schlecht. Es gibt aber Dinge, nach denen verlange ich diese nicht gut. Und wir haben das Bild des Köderns und ich werde von meiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt. Es gibt ja hier andere Formulierungen. Da heißt es, die Elberfelder fortgezogen und gelockt. Luther heißt gereizt und gelockt. Und bei dem Nachricht heißt es, es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Und das ist ein Reifungsprozess. Und jetzt wechselt der Kurs von dem Bild des Köderns, also anlocke und gucke, dann beißt jemand an. Wenn angebissen ist, kommt ein anderes Bild, das Bild der Schwangerschaft. Wenn die Begierde empfangen hat, wird sie Sünde. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger und gibt ihr die Sünde. Und das ist ein Reifungsprozess. Das ist etwas, was uns heranreift. Und es kann sehr schnell gehen. Und es kann auch etwas länger gehen. Also, wenn ich der Begehrlichkeit nachgebe, und irgendwo weiß ich, das ist nicht richtig, ich gebe ihr nach, dann kann daraus oder wird daraus Sünde. Und die Sünde, wenn das Alter heranreift, kommt eine zweite Schwangerschaft und das ist der Tod. Sünde hat etwas Zerstörerisches in unserem Leben. Wir werden angelockt mit den Dingen, die uns gut schmecken, die uns gut riechen. Und Satan weiß natürlich auch, was er ist. Und das ist unsere Versuchung. Und es ist so schwer im Kampf in uns, dass wir sagen, nein. Wir treffen Entscheidungen. Bei David, Bathseba. Er ist nicht im Krieg, er lässt die anderen kämpfen, er schläft lange aus, er steht auf seinem Dach von ganz oben und schaut auf Josef und sieht eine Frau, die sie nackt badet. Jetzt, David, triffst du eine Entscheidung. Weggucken, ins Haus gehen oder weiter zuschauen. Und er entscheidet sich, ich schaue weiter zu. Und dann überlegt er sich, nur der Impuls von der Gedanke, ich könnte sie ja einladen. Naja, du bist dabei. Wer ist es überhaupt? Ich erstmal erkundigen. Er trifft die Entscheidung, ich will mich erkundigen. Und er erkundigt sich, wer ist denn, wer wohnt denn da eigentlich? Man sagt ihm, da wohnt Bathseba. Die Frau deines Kämpfers Uriah. Das war ein Elitekämpfer, der war im Krieg. Er bekommt die Information, die Frau ist verheiratet. Was jetzt, David? Du triffst Entscheidungen. Wir treffen immer Entscheidungen. Das geht nicht so, holli polter, werde ich überfallen. Wir treffen viele kleine Entscheidungen. Und er entscheidet sich, die Frau einzuladen. Sie zu sich holen zu lassen. Und durch das dann ist es immer schwieriger. Und dann zu sagen, am Ende, ich konnte gar nichts mehr machen. Das ist plötzlich passiert. Wir treffen viele kleine Entscheidungen. Egal, ob das im sexuellen Bereich ist oder im Bereich Neid ist, im Bereich Eifersucht. Du hast einen Gedanken des Neides in dir. Ja, der kommt. Das kannst du nicht verhindern. Und du sagst einmal, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel über deinen Kopf fliegt. Du kannst nicht verhindern, dass dieser Impuls kommt. Das, was von außen kommt, kannst du nicht verhindern, kannst du nur ein bisschen einschränken, aber die Begierde ist ja hier. Es kommt von Impuls von außen und dann wird es verknüpft mit dem, was in dir drin ist. Und dann hast du einen Impuls, ein Verlangen. Das kannst du nicht verhindern. Aber du kannst verhindern, dass der Vogel ein Nest mit Haaren baut. Das kannst du verhindern. Und das sollst du verhindern. Das sollen wir verhindern. David, am Ende, schafft es nicht mehr. Er schläft mit ihr. Er begeht Ehebruch. Er versucht es zu vertuschen. Als er herauskommt, die Frau ist schwanger geworden, versucht er diesen Mann zu betrügen, indem er ihn betrunken machen möchte. Er schafft es auch. Aber er schafft es nicht, dass er dieser Ehemann seiner Frau, die mit ihr schläft, sondern er sagen könnte, das Kind ist von ihm. Das schafft er nicht. Und deshalb sagt er, ich habe keine andere Wahl, ich muss ihn umbringen, damit ich rauskomme, was ich getan habe. Sünde ist zerstörerisch. Und das ist ihr Wesen, sie lockt uns. Wir werden gelockt mit Schönen, mit dem, was uns ködert. Nicht mit Sachen, die stinken, die uns nicht gefallen, sondern was uns gefällt. Und hier ist es wichtig, rein zu leben, klar zu leben. Ein Professor in meiner Ausbildung in Amerika hat mal gesagt, wir sündigen, weil wir sündigen wollen. Und vielleicht wehren sich einige. Ich habe mich auch gedacht, ich will ja gar nicht sündigen. Doch, ich will sündigen. Ich will sündigen, das ist ja in mir. Das ist etwas, was mich anspricht, weil ich Sachen, die schlimm finde. Und gleichzeitig, ich hasse es. Ich hasse es. Und tue es trotzdem. Dieses Ringen, dieses Kampf, der Kampf ist ja ganz stark in uns. Männer Gottes, hat man gesagt, werden in drei großen Bereichen angefochten und kommen zu Fall. Im Bereich der Sexualität, im Bereich der Macht und im Bereich des Geldes. Hier sind die drei großen Bereiche, wo immer wieder man zu Fall kommt. Das bedeutet für die Frauen ganz so groß. Was kann man dagegen tun? Jesus selbst hat deutlich gemacht, er hat das Wort gekannt, er kannte sich aus und wusste, wie man das Wort richtig einsetzt. Er war voll Heiligen Geistes. Und der Lohn für den Widerstand, das Erprobung zu erdulden, heißt ja, er wird die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Ein ganz starkes Element, was uns bewahrt vor dem Nachgeben, ist die Liebe zu Jesus. Ja, eigentlich ist da drin alles aufgelöst. Genau wie alle Gebote daran hängen. Liebe Gott von ganzem Herzen und dein Nächsten dich selbst. Wenn du das tust, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Es ist die Liebe zu Jesus, die die Begierde unterdrückt. Die Begierde überwindet. Und manchmal ist es auch richtig, einfach wegzulaufen. Paulus schreibt in Timotheus, fliehe die Lüste, die Begierden der Jugend. Und genau das hat Josef gemacht. Manchmal gibt es einen Punkt, da gibt es nichts weiter als weglaufen. Ich höre mich von mir aus, kann ich die Orte meiden, von denen ich weiß, hier werde ich versucht. Das ist meine Aufgabe, ich kann die Orte meiden. Ich habe schon mal dieses Beispiel als Magneten verwendet. Wenn wir sagen würden, hier vorne ist, nehmen wir mal das Rathaus, ja. Das wäre der große Anziehungspunkt. Du spielst nicht hin, das ist ein starker Magnet. Und wir hätten uns dran sagen, etwas, was auf den Magnet reagiert, was uns hinzieht zu Magneten. Und ich könnte da umkommen, wenn ich zu nah dran komme, dann wäre es gut, ich würde diesen Bereich stark meiden. Und wenn ich in der Scheune bin, da spüre ich nichts von dieser Kraft. Aber wenn ich hier sozusagen bin, von bei der Sparkasse, da spüre ich schon diese Kraft, wie sie mich sozusagen wegzieht. Aber ich habe von mir aus noch die Kraft, meine eigene Körperkraft dagegen anzuhalten. Aber wenn ich jetzt hier zum Rübergehe, wo ich überhaupt nicht hingehe, da ist es sozusagen, ist fast unmöglich schon. Noch einen Schritt weiter, bin ich angezogen. Meine eigene Kraft schaffe ich es nicht mehr. Von daher, ich bin verantwortlich, das zu meinen, von dem ich weiß, es macht mir Probleme und fühle mich in die Bereiche hinein, wo ich umkomme. Trotzdem kann ich es nicht verhindern, dass es Situationen gibt, wo ich versucht werde. Weil die Begierde ja in mir drin ist. Und da ist es standhaft zu bleiben. Und wenn wir versagen oft, ich auch, dann sagt Jesus, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ich mal gehört habe. Da war eine Frau verheiratet und ihr Mann lieb gehabt und sie fuhr jeden Morgen mit dem Zug zur Arbeit. Eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und jeden Morgen ist gleich, er hat Buch mitgenommen zum Lesen, gleiches Abteil. Und eines Morgens sitzt da ein Mann im Abteil. Die reden nicht miteinander, sie liest auch ein Buch, gar nichts. Jeden Morgen, zwei Wochen lang. Und irgendwann kommt man herzlich rein, hallo, ja hallo, grüßt sich, hallo. Und dann entfaltet sich beim dritten Wochen so ein Gespräch, ganz kurz nochmal, morgen noch fünf Minuten, dann liest man wieder. Und irgendwann, in der vierten Woche, war er mehr. Und hält sich, der ist ganz sympathisch. Und irgendwann merkt die Frau, ich freue mich morgens, diesen Mann zu treffen. Der ist total nett. Und das entwickelt sich in meiner Grenze. Also ich da bin ja auch dann, mein Zug fährt um 5 Uhr zu Hause, komme ich trinke Kaffee vorher. Trinke Kaffee. Und die Frau stellt irgendwann fest, es tut sich was in mir. Ich fange an, mich zu verlieben. Und sie liebt auch ihren eigenen Mann. Und sie sagt eines Tages dem Mann, du, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich will dir was sagen, ich habe mich verliebt. Und sie erzählt alles, wie es gewesen ist und sowas und sagt, ich will es eigentlich gar nicht. Aber es ist nur, die Gefühle sind da, sie sind wirklich da. Ich kann sie verleugnen. Was soll ich denn machen? Und der Mann sagt ganz nüchtern, nimm einen Zug früher. Wir treffen Entscheidungen. Wir können etwas lehren, etwas fördern oder das zurücknehmen. Wir treffen Entscheidungen in unserem Leben. Du triffst auch Entscheidungen. Glücklich die Seele der Mann, der die Versuchung erduldet, nachdem er bewährt ist, mit den Siegeskranz des Lebens empfangen, der den verheißen hat, den Amen.